Hallo, liebe Herzen und willkommen zur neuen Ära dieses Podcasts. Nämlich die Ära nach Buchabgabe. Ich habe es nämlich endlich geschafft und es ist vollbracht. Dieser Endgegner von einem Buch ist beim Verlag. Also das Manuskript und alles ist soweit fertig geschrieben. Jetzt folgen natürlich noch Lektoratsschleifen, Überarbeitung. Also da ist noch ganz schön viel Prozess vor mir. Aber das Textgerüst steht, die Kapitel sind fertig, die Inhalte stehen, sogar Widmungen und Danksagungen stehen schon, die ganzen Fußnoten und Anmerkungen. Und all das, was jetzt kommt, ist halt so dieser kreative, sehr vertiefte Prozess, der mir im Grunde genommen sehr viel Spaß macht, weil das so Detailarbeiten sind, die so in die thematische Tiefe gehen. Das mag ich immer sehr, sehr gerne. Oder mich auch mit Menschen auseinanderzusetzen, die mir Feedback geben und sagen, an der Stelle kannst du nochmal drüber gucken oder das müssen wir doch irgendwie an andere Stelle setzen oder hier muss es klarer werden. Und dieser Prozess macht mir tatsächlich ganz, ganz, ganz viel Spaß. Also, yay!
Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi, ich bin Saskia Nichtsjahl, ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von 3 Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von 2 Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben. Nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt, erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja, gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen. Wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten.
Und nach 1-2 Durchschnaufern freue ich mich ganz, ganz arg, dass ich mich jetzt wieder fokussiert und mit mehr Ruhe so Dingen wie diesem Podcast hier widmen kann. Und ein kleiner Schritt ist auch schon passiert. Und zwar haben meine Kategorien jetzt endlich eine eigene Stimme. Also die hatten ja auch vorher schon eine Stimme, nämlich meine persönliche, aber ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen, dass das noch jemand extra einsprechen soll. Jemand, den ich vielleicht sehr mag und irgendwie hätte ich gern noch eine andere, für mich bekannte Stimme da drin. Und tatsächlich hat meine allerliebste Shiri mir das eingesprochen, eine liebe Freundin von mir. Danke Shiri dafür, die ist auch professionelle Sprecherin und oder steht so am Anfang dieses beruflichen Weges und ich finde es ganz toll, dass sie ein kleines bisschen Übungsplattform bekommen hat. Und ja, ich freue mich jetzt immer, wenn ich dann ihre Stimme hören darf. Ich packe euch Shiris Instagram-Accounts mal unten rein. Eine tolle Frau, die ich sehr inspirierend finde und mit der Gespräche einfach ganz, ganz, ganz toll sind und die eine fantastische Ausstrahlung hat und sich auch sehr, sehr wichtigen Themen widmet. Sie hat auch ein Herzensthema, so wie ich. Sie setzt sich für Menschenrechte im Iran beispielsweise ein, denn da kommt sie selbst auch her und beziehungsweise ihre Familie und da ist sie ganz, ganz aktiv und Menschen mit Herzensthemen, so wie ich ja auch eins habe, unterstütze ich natürlich sehr gerne, zumal sie eben auch eine liebe Freundin ist. Also danke dafür, ihr werdet ab jetzt hier Shiris Stimme hören und ich finde es einfach toll, dass sie jetzt ein kleiner Teil dieses Babys ist. So, und bevor wir jetzt zum heutigen Thema Pausen kommen, folgt jetzt eigentlich auch schon die erste Kategorie und ihr hört zum ersten Mal Shiris Stimme.
Der Blick durchs Schlüsselloch.
Ja, wir sind in Niedersachsen wieder nach den Osterferien gestartet, also es liegen auch schon wieder die ersten Schultage hinter uns. Den Kindern hat diese Pause sichtlich gut getan, den Lehrkräften ja verständlicherweise auch und wir haben jetzt bei uns ein paar spannende Wochen vor uns. In der Zeit bis zu den Sommerferien liegen richtig schöne Projekte. Davon erzähle ich bestimmt hier und da in der Schlüsselloch-Kategorie ein bisschen. Und wir haben endlich wirklich Frühling. Es waren Frühlingstage, es ist gerade wunderschön warm und sonnig und alles blüht auf. Und das macht mir und auch den Kindern so richtig, richtig gute Laune. Und ich finde zum Beispiel auch total toll schulisch, nicht nur, dass da so ein bisschen Sonne und Licht im Klassenzimmer ist, sondern auch, dass zum Beispiel nach draußen gehen nicht mehr so ein Akt ist wie im Winter, ne? Also 20 Jacken an und noch eine Schneehose drüber und drei Stiefel und, sondern dass das jetzt einfach ganz, ganz schnell geht. Und im Grunde genommen sind wir nämlich ja da schon fast im Thema, und das ist eine gute Überleitung ins heutige Thema, Lernpausen. Denn einfach mal kurz nach draußen gehen und sich bewegen, frische Luft, das ist ja auch eine wertvolle, wichtige und sehr unkomplizierte Pause, zumindest im Frühling und im Sommer, wenn man sich dazu nicht komplett an, um und ausziehen muss. Wir alle wissen, wie wichtig beim Lernen Pausen sind. Das ist nichts, was jetzt noch irgendwie umstritten ist. Und ich möchte dazu ein paar Leitgedanken geben, denn auch wenn wir als Lehrkräfte wissen oder auch als Eltern zu Hause, dass Pausen im Lernprozess ein ganz wertvoller Bestandteil sind, ist es oft so, dass sie gar nicht so sehr zum Einsatz kommen, wie das eigentlich gut wäre für die Lernzeit. Und das hat verschiedene Gründe und ich dachte mir, ich gebe einfach mal so ein paar Anregungen zu einer lernförderlichen Pausenpraxis. Ich schaffe es auch in meinem Klassenzimmer nicht und auch zu Hause nicht, das immer hundertprozentig umzusetzen und immer genau so dran zu denken. Aber 100% gibt es sowieso in meiner Auffassung nicht, wenn wir mit Menschen arbeiten und Individuen arbeiten. Aber es sind einfach so ein paar Richtungen, so ein paar Anregungen, die da vielleicht uns wieder so ein bisschen mehr dahin bringen, diese Pausen auch einzubauen oder zu überlegen, wie wir eine Struktur schaffen können, die sozusagen diese Pausen mehr selbstverständlich zur Verfügung stellt. Diese Impulse sind ein bisschen mehr Richtung Schule und Unterricht gelagert in der Tendenz, sind aber im Grunde genommen auch gut für zu Hause übertragbar. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal so Stück für Stück durch. Lernförderliche Pausen orientieren sich individuell am Konzentrationsvermögen des Kindes. Und wir hatten das schon mal in einer früheren Folge, nämlich die Folge mit Jürgen Möller. Die würde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da haben wir darüber gesprochen, dass das Konzentrationsvermögen, wenn man so wissen möchte, wo liegt denn das so, wenn mein Kind so und so alt ist, dann gibt es so eine, ja, ungefähre Regel, dass man sagt, das Alter des Kindes mal 2 ist ungefähr die Konzentrationsspanne. Das heißt, im Grundschulalter liegt die so zwischen 10 bis 15 Minuten maximal. Das heißt also, da wird schon ganz klar, 45 Minuten am Stück irgendwo sitzen und irgendwas abarbeiten, passt auf jeden Fall nicht zur Konzentrationsspanne von Grundschulkindern. In meinem Fall, ne, sprechen wir natürlich über Grundschulkinder, weil das ja einfach mein Expertisenbereich ist. Bin ja Grundschullehrkraft. Genau, das heißt, wenn ich wissen möchte, wann ungefähr im Lernprozess ist eine Pause sinnvoll, dann ist das so ein ganz guter Richtwert. Jetzt muss ich da nicht unbedingt bei jedem Kind mit dieser 10-Minuten-Sanduhr, Stoppuhr, mit einem Timer sitzen und sagen, so zack, 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 raus. Auch dieses Konzept gibt es, aber das ist wirklich mehr so ein ungefährer Wert, an dem man sich aber ganz gut orientieren kann. Dabei gilt es immer zu bedenken, dass das natürlich variiert. Es gibt Kinder, die können sich trotz ihres Alters und diesen Durchschnittswerten deutlich weniger als diese Zeitspanne am Stück konzentrieren. Vielleicht, wenn Kinder im neurodivergenten Bereich liegen, ja, also sowas mitbringen wie eine ADHS. Da ist diese Konzentration so ein bisschen themenspezifisch gelagert, ne? So an ihrem Spezialinteresse können diese Kinder unglaublich konzentriert und auch lang konzentriert sitzen. Dann geraten die fast in so eine Art Hyperfokus. Wenn es aber um so schulische Dinge geht, dann ist das eher schwierig und die Konzentrationsspanne ist deutlich geringer als diese 10 Minuten. Es kann auch mal sein, dass ein Kind ein bisschen größer diese Spanne hat. Und damit sind wir nämlich beim Thema. Zu Hause können wir uns daran gut orientieren. Wir kennen unsere Kinder ganz gut. Wir beobachten die meist in einer 1:1-Situation und können ganz gut sagen, ist da eine längere Spanne vorhanden oder fängt das Kind doch schon sehr früh an, so ein bisschen rumzurutschen auf dem Stuhl und ne, die Aufgaben werden nicht mehr so hintereinander wegbearbeitet, sondern dann wird hier nochmal geschaut, da noch einen Schluck getrunken, hier an der Seite ein bisschen gemalt. Alles völlig unproblematische Dinge, die zeigen meist einfach an, dass das Kind versucht, wieder in eine Konzentration zu finden oder eben das Gehirn sich selber gerade so den Weg sucht, Pause zu machen. Das sind so kleine Signale, auf die man achten kann. Und zu Hause ist das ganz gut möglich in dieser 1-zu-1-Situation, zumal man sein Kind auch einfach gut kennt. In der Schule ist das jetzt natürlich schwierig. Auch viele Lehrkräfte haben eine Idee davon, welche Kinder kürzere, welche Kinder etwas längere Konzentrationsspannen haben, bei welchen Themen sich das bewegt. Davon haben wir durchaus auch eine Ahnung. Aber nun ist es natürlich schwierig, zu sagen, wir machen dann einheitliche Pausen, weil ein Kind reißt das vielleicht völlig aus diesem gerade noch sehr vertieften Fokus raus. Andere Kinder hätten diese Pause eben schon vor 5 Minuten ganz dringend gebraucht. Und es ist wirklich wichtig, diese Pausen nicht zu spät anzusetzen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das heißt, wie kriege ich es also hin in einem Klassenzimmer, in dem zwischen 20 bis 30 oder sogar mehr Kinder oder Jugendliche sitzen, Pausen zu gewährleisten, die sich am individuellen Konzentrationsvermögen zumindest ein Stück weit orientieren. Und da gebe ich immer noch mal den Impuls, dass individuelles Arbeiten, was in unseren Schulen einfach ja noch nicht in so großem Maße angekommen ist, wie es eigentlich schön und lernförderlich wäre, würde eben dann auch bedeuten, dass wenn ich in meinem individuellen Lernprozess bin, in einem sehr öffneten Lernsetting, dann kann ich auch individuell Pausen machen. Und das ist in meinem Klassenzimmer so, dass es immer individuelle Pausenmöglichkeiten gibt und dass wir damit einfach auch eine gewisse, ja, Pausengarantie besteht, auch gemeinsame Pausen machen. Dazu gibt es oft so ritualisierte Dinge. Individuelle Pausen heißt, dass ich einfach mit den Kindern, aber dass ich mit den Kindern gut ritualisiere, welche Pausen können sie sich jederzeit alleine zugestehen, wie gestalten die sich, welche Vereinbarungen gelten für diese Zeit, damit andere Kinder dabei nicht gestört werden. Und das ist ein etwas längerer Prozess. Zum Beispiel, um jetzt mal so ein konkretes Beispiel zu nennen, gibt es in meinem Klassenzimmer immer Springseile und ich hatte auch noch schon eine Zeit lang Hula-Hoop-Reifen, die kommen jetzt demnächst dazu. Ich mache das mal so Stück für Stück und nach, damit das Angebot am Anfang eben nicht völlig überladend ist. Da hängen Springseile. Vorne an der Tür haben wir so Haken, da hängen die und das ist ritualisiert. Wer sagt, oh, ich brauche mal eine Pause, kann da hingehen, sich ein Springseil nehmen, in den Flur gehen und dann muss man eben vereinbaren, wir haben 20 Sprünge, nach 20 Sprüngen kann man wieder reinkommen und dann geht's wieder weiter mit der Arbeit. Also dass man da noch einen kleinen Cooldown braucht, das sage ich gleich nochmal. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, eine individuelle Pause einzubauen. Und davon braucht es eben nicht 20 Angebote auf einmal, so 2, 3 verschiedene Angebote, die möglichst verschiedene Lerncharaktere abholen, reichen das schon. Und dann eben regelmäßig zu gucken, okay, jetzt hatten wir so 10 Minuten ganz konzentrierte Phase, die haben das gerade super gemacht, diese Klasse, die hat das gut hingekriegt. Jetzt merke ich auch, entsteht so langsam eine Gesamtunruhe, jetzt Pause machen. Natürlich gibt es auch den Ansatz, fast eigentlich einen Ticken davor Pause zu machen, bevor diese Unruhe entsteht, aber ich merke auch, dass gerade neurodivergente Kinder zum Beispiel, wenn die zu früh da rausgerissen werden aus ihrem Lernprozess dann doch auch wieder schwer zurückfinden. Das ist immer ein bisschen abwägen, ausprobieren, reflektiert bleiben, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wann sind diese gemeinsamen Pausen sinnvoll und wann sind die nicht sinnvoll. Ne? Es kann also sein, dass es auch einmal schief geht und man denkt, okay, jetzt habe ich sie dann doch nicht mehr richtig gekriegt oder das war jetzt schon ein Ticken zu spät. Eigentlich bräuchten die jetzt eine längere Pause. Und dann, wie gesagt, individuell diese Pausenmöglichkeiten für einzelne Kinder und Kinder, die da eben noch nicht so gut sind, zu spüren, ne, brauche ich jetzt gerade mal vielleicht eine Auszeit? Was heißt es eigentlich, wenn ich das und das mache? Meist möchte mir mein Körper und mein Gehirn zeigen, dass eine Pause angesagt ist. Das muss man mit Kindern üben, vielleicht sogar in Verbindung mit dem Elternhaus. Aber wir wissen alle, es gibt auch Kinder, die diese Signale noch nicht so gut einordnen können. Und da kann man mit Zeitangaben arbeiten. Kommen wir also zur nächsten Anregung. Lernförderliche Pausen, arbeiten mit Zeitangaben, aber nicht nur mit Zeitangaben, sondern vielleicht auch eher mit abgesteckten Aufgaben. Was meine ich damit? Ich habe diese Empfehlung einmal bekommen, als ich war auf so einer Fortbildung. Ja, da ging es um Kinder mit bestimmten Lernschwierigkeiten und und auch mit ADHS und so. Und dann wurde da eben gesagt, dass es wichtig ist oder dass sie gute Erfahrungen damit machen, nicht eben nur eine Zeitangabe zu geben, so wie es ja ganz oft empfohlen wird. Stellt den Timer auf den Tisch, stellt die Sanduhr auf den Tisch, sagt so 5 Minuten arbeiten, 10 Minuten arbeiten und dann eine irgendwie gestaltete Pause. Und das ist durchaus okay, so einen zeitlichen Rahmen abzustecken ungefähr. Das hat schon auch seinen Wert, ist eine wichtige Strategie. Aber es gibt Kinder, denen hilft es eher, eine abgesteckte Aufgabe zu haben. Denn, habe ich oft genug erlebt, dann steht diese Sanduhr auf dem Tisch, dann steht der Timer auf dem Tisch und es gibt eben Kinder, die dann davor sitzen und gucken, wie der Sand so durch die Sanduhr rieselt oder die gucken, wie der Timer so vor sich hin blinkt und die Zahlen sich da drauf verändern und runterzählen oder hochzählen, je nachdem. Und da dann gleichzeitig auch mit einer abgesteckten Aufgabe zu arbeiten, hilft dem Kind ein besseres Gefühl dafür zu geben, wann geht meine Pausenzeit los. Und das heißt, man kreuzt zum Beispiel, wenn man es ganz simpel macht, einfach 2 Aufgaben an und sagt, okay, jetzt stellen wir mal diese 5-Minuten-Uhr hier hin oder wir machen einen Timer auf 5 oder 10 Minuten. Und in dieser Zeit nur diese Aufgabe und diese Aufgabe. Bist du ein bisschen früher mit beiden Aufgaben fertig, kannst du auch dann schon Pause machen oder entscheiden, ob du weitermachst. Solltest du wirklich in dieser Zeit noch nicht mit den beiden Aufgaben fertig sein, machst du dann trotzdem eine Pause. Der Hintergrund da war in dieser Empfehlung, dass klar so ein zeitlicher, ungefährer, abgesteckter Rahmen wichtig ist, um die Zeitorientierung so ein bisschen zu trainieren. Aber dass es im späteren Alltag oder in späteren Arbeits- und Lernprozessen auch wichtig ist, gute Ausstiege aus einer Arbeit zu finden. Und das gelingt uns leichter, wenn etwas abgeschlossen ist. Und da eben natürlich nicht die Gesamtaufgabe, sondern so eine kleine Teilaufgabe. Das machen wir im Alltag auch so ganz intuitiv. Ich mache jetzt noch diese kleine Aufgabe fertig oder ich stelle jetzt noch die letzten 3 Teller in die Spülmaschine und dann oder ach, ich schreibe jetzt noch kurz diesen Satz zu Ende und dann ist auch im Medienbereich, im Medieneinsatz ganz wichtig. Ich möchte noch das und das machen und dann, sodass wir nicht nur diese Zeitangabe haben, sondern auch dem Gehirn zeigen, jetzt ist gerade ein super Abschluss, um aus der Tätigkeit rauszugehen, nicht mich gut auf die Pause konzentrieren zu können und dann wieder reinzugehen. Das fand ich als Impuls sehr wertvoll und ich merke auch, dass ich gute Erfahrungen damit mache, wenn ich nicht nur die Sanduhr auf den Tisch stelle, sondern eben auch gucke, welche Aufgaben meinst du denn, schaffst du in dieser Zeit? Okay, die 2 kreuzen wir an und los geht's. Lernförderliche Pausen sind eher kurz gehalten und lassen sich gut abschließen. Kurz gehalten heißt, das sind so diese klassischen 5 Minuten als Orientierung. Sehr viel länger sollte es wirklich nicht sein, zumindest dann nicht, wenn es um diese kurzen Pausen mal zwischendurch geht, weil die dann so lang gestaltet sind, dass die Gefahr doch sehr groß ist, dass ein Teil der Kinder dann doch aus dem Lernprozess rauskommt. Das glaube ich recht selbsterklärend, lassen sich gut abschließen. Das ist so ein bisschen wie das, was ich gerade zur Aufgabe, die vor der Pause liegt, gesagt habe. Also, dass es sehr hilfreich ist fürs Gehirn oder hilfreich sein kann, wenn die Dinge einen guten Abschluss haben. Und da gibt es zum Beispiel Tätigkeiten, Pausentätigkeiten, die in sich vereinbart sind, dass sie einen guten Abschluss haben. Das könnte zum Beispiel sein, eine Liedlänge lang zu tanzen oder eine Liedlänge lang so ein Freeze zu machen, also klassischen Stopptanz. Das kann sein, einmal die Treppe runterlaufen, unten auf die letzte Stufe tippen mit der Hand und wieder die Treppen nach oben laufen. 20 Sprünge mit dem Springseil auf dem Flur, das habe ich gerade schon gesagt. 20 Hula-Hoop-Kreisel mit dem Hula-Hoop-Reifen. Man kann einen kurzen Bewegungsspruch machen oder so eine kleine Bewegungsgeschichte. Je nach Pausenzeit, es sind ja nicht immer nur die Bewegungspausen, es gibt auch manchmal Entspannungspausen, da gibt es so klassische Massagegeschichten zum Beispiel, ne, so Pizza backen auf dem Rücken eines Partnerkindes. Auch sowas ganz Simples wie einmal ins Brot beißen, einen großen Schluck aus der Flasche nehmen, wieder zuschrauben, einmal tief durchatmen und weiter geht's. Auch das sind abgeschlossene Handlungen, wo klar ist, wenn das fertig ist, dann gehen wir zurück in die Arbeit. Also das ist so eine ganz einfache Möglichkeit, da einen guten Cut hinzukriegen. Und das Wertvolle daran ist einmal natürlich, dass es dem Gehirn hilft, diesen Wechsel hinzubekommen zwischen Lernzeit, Pause, wieder Lernzeit. Und es hilft auch, dass dann eben diese Pausen so selbstständig laufen können oder immer selbstständiger werden können, dass dann eben individuelle Pausen leichter zu integrieren sind. Ne? Wenn die Kinder eben wissen, ich gehe jetzt mit meinem Springseil auf den Flur und da mache ich 20 Sprünge und dann komme ich wieder rein. Das ist eine ganz klare Vereinbarung, ist eine klare Orientierung und dann klappt das meist auch individueller. Lernförderliche Pausen bestehen aus unterschiedlichen Angeboten. Das orientiert sich einmal an der Phase, die davor stattgefunden hat. Es gibt einfach manchmal das Bedürfnis nach einer Bewegungspause. Das ist in der Regel etwas häufiger in der Schule, dass da mehr Bewegung rein müsste. Es gibt aber auch manchmal Unterrichtssituationen, wo es eher um Entspannung geht. Also da kann man eben die eben erwähnten Massagegeschichten ganz gut einsetzen oder eine kurze Atemübung beispielsweise. Und Bewegungsangebote, was das alles sein könnte, dazu packe ich euch in die Shownotes Empfehlungen, sowohl einmal für zu Hause als auch für die Schule. Ich habe nämlich mit Empfehlungen aus meiner Community so Kärtchen gestaltet. Da sind ganz, ganz, ganz viele Ideen für unterschiedlichste Pausenangebote drauf. Ob das eine kurze, ob das kleine Yoga-Bewegungen sind, die man gemeinsam machen kann. Ebenso Sachen wie Springseil springen, Liedlängen tanzen. Tatsächlich auch so digitale Sachen. Bei YouTube gibt es so Level-Up. Videos, wo man halt zusammen läuft und dann so ein bisschen Jump-and-Run-Spiel nachmacht, ne, mit Ducken und wieder hoch und Ducken und wieder hoch und Springen und das sind auch gerade für ältere Kids ganz nette Ideen. Das habe ich alles gesammelt und das gibt es einmal in der Schulvariante und das gibt es einmal für zu Hause und ich glaube, da wird man ganz gut fündig und kann so ein kleines Potpourri für die Klasse zusammenstellen. Und ich komme an der Stelle jetzt einmal für eine ganz besondere Idee oder eine besondere Anregung zur nächsten Kategorie.
Der Moment fürs Herz.
Und zwar habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, und auch bei mir selber kenne ich das sehr gut, dass vermehrt neurodivergente Kinder mit so diesen klassischen Pausenangeboten nicht immer so viel anfangen können. Es muss nicht so sein, kann aber. Den sind so dieses, oh, ich bewege mich jetzt hier in der Gruppe, Aufgaben nicht so geheuer, die mögen das nicht so gerne. Und viele dieser Pausenangebote sind ja nicht so richtig, die sind schon zielorientiert, also sie haben ja das Ziel, dass man eine Pause macht, das Gehirn kurz durchatmen kann, das Gehirn Energie bekommt wieder und dann kann es sich halt der weiteren Lernzeit widmen. Das ist natürlich eine Zielorientierung, aber die ist ja nicht so in den Kindern präsent. Und ich merke, dass manche neurodivergente Kinder, vor allen Dingen eben die, so Pausenangebote mit einer bestimmten Zielsetzung brauchen. Die brauchen eine zusätzliche Aktivierung. Da reicht nicht nur die körperliche Aktivierung, die brauchen manchmal auch eine kognitive Aktivierung oder die brauchen eine Tätigkeit, die eben ein Ziel vor Augen hat. Und das kann zum Beispiel sein, etwas mit Frau Nichtsjall ins Kunstlager zurückzubringen, die Tablets zu holen, wenn die mal eingesetzt werden sollen. Ganz beliebt bei mir in der Klasse, die Fidget Toys abzuwaschen. Und es war vor nicht allzu langer Zeit, da hat ein Kind, das sich mit diesen Pausenangeboten wirklich sehr, sehr schwer tut und nur dieses Bewegen um der Bewegung willen nicht so mag, oder da nicht so andocken kann und das eben auch nicht in diesen Entspannungsgeschichten so gut sich wohlfühlt, weil es da schlecht reinkommt. Und wenn das dann noch so Sachen sind mit Massagen, und nee, da ist es einfach raus, dieses Kind. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und habe mich daran erinnert, ich weiß nicht, warum ich es in diesem Turnus irgendwie noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass ich auch in meiner vorherigen Klasse immer ein kleines Angebot hatte, das haben wir auch auf so einem Plakat gesammelt, an so Pausenzeiten, die gleichzeitig auch etwas Wertvolles zum Beispiel für die Klasse tun können. Das ist dann immer so ein bisschen auch das Ziel. Und da haben wir zum Beispiel die Blumengießen. Dafür haben wir jetzt auch einen Dienst, aber man kann dann einfach gucken, wie sind die denn und darf den Dienst dabei unterstützen. Wie sieht die Erde aus? Ist das trocken oder sollte man mal gießen? Man kann die Bücher in der Sitzecke nach Größe sortieren oder nach Farbe oder nach welchem System auch immer, also die Bücher sortieren. Man kann eben die Fidget-Toys abwaschen. Wir haben einige Fidget-Toys in der Klasse und die meisten davon kann man gut einmal abputzen. Wir haben dazu so Desinfektionstücher oder man kann die unter Wasser einmal abwaschen. Und ich habe diesem Kind dann das angeboten, also wir haben das natürlich alle zusammen besprochen, dass es jetzt diese Aufgaben gibt und ich habe sie aber auch sehr bewusst diesem Kind angeboten. Und es war für dieses Kind, wir hatten unseren Abschlusskreis, das Allertollste, diese Aufgaben zu haben. Also wir haben immer so eine, was hast du heute geschafft, Abschlussrunde und was war heute besonders schön oder ne, da gibt es so kleine Reflexionsimpulse und dieses Kind hat so, so gestrahlt und hat mit einer großen Freude die Stifte in meiner Ausleihstation angespitzt, die Bücher in der Leseecke nach Anfangsbuchstaben sortiert, das war die Sortierung des Tages. Und hat mir geholfen, Fidget Toys abzuwaschen. Und was ich daran eben auch toll finde, ist, dass da auch nochmal ein positiver Beitrag geleistet wird für das Gemeinschaftliche. Also da vielleicht die Überlegung, was habt ihr an solchen Aufgaben im Klassenzimmer, die ihr da gut abgeben könnt. Wir haben auch zum Beispiel für unsere Lego-Kiste die Lego-Steinchen wieder auseinandergezogen. Klipsen, ne? Da werden die oft in so einem kleinen, dann sind so 4 Lego-Steine zusammengeklickt und die werden dann da so reingeschmissen und das nächste Kind muss die halt erst wieder auseinanderklippern, um die dann benutzen zu können und auch, dass die Lego-Kiste einmal so auseinandergeklickt wird. All solche Dinge gibt es. Und ganz, ganz doll beliebt und für dieses Kind eine unglaublich schöne Möglichkeit, Pause zu machen. Dann benötigen lernförderliche Pausen keine große Vorbereitung. Ich glaube, auch das ist recht selbsterklärend, schnell in die Pause reinzukommen und auch schnell wieder rauszukommen, ohne dass das Kind selbst einen großen planerischen und organisatorischen Aufwand hat, aber auch die Lehrkraft nicht, ist natürlich unglaublich wichtig, damit diese Pausen auch wirklich gemacht werden. Und da sind wir in der nächsten Kategorie.
Du, Frau Nichtsjahl.
Ja, in dieser Kategorie, die auch nicht immer dabei ist, aber ich versuche sie jetzt immer mehr reinzunehmen, widme ich mich Fragen aus der Community, die zu diesem Thema gerade passen. Ich bekomme ja sehr, sehr, sehr viele Fragen und das ist für mich eine tolle Möglichkeit, die einzubinden und an dieser Stelle mal vielleicht ein bisschen umfangreicher oder auch lang gespeicherter zu beantworten, als das in so einer Story bei Instagram der Fall wäre. Und die Frage, die mich gerade vor kurzem erst erreicht hat, lautet wie folgt. Ich setze natürlich auch auf Pausen und weiß, wie wichtig die sind, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich manchmal dann doch diese Pausen umgehe, weil ich Angst habe, dass die Kinder danach nicht mehr ins Arbeiten kommen, dass ich sie dann nicht mehr hinkriege. Hast du eine Idee? Und da passt die letzte Anregung sehr gut. Lernförderliche Pausen haben einen ritualisierten Abschluss. Zum einen, wie gesagt, wird er dadurch gewährleistet, dass sie einen guten Cut haben am Ende. Das ist eine abgeschlossene Tätigkeit. Und das andere ist, dass eine Pausenzeit auch einen gewissen Cooldown braucht. Ich überlege gerade, ob immer. Ich würde fast sagen immer. Vielleicht in irgendeiner Situation oder bei so Massagegeschichten nicht ganz so wichtig. Aber auch da ist so wichtig, dass man so einen Übergang wieder in die Lernzeit hat. Aber sagen wir mal, das, was jetzt so herausfordert, sind ja diese Bewegungspausen. Ne? Die Kinder sind so ein bisschen aktiviert, die sind kribbelig und hibbelig und jetzt sollen die aber sich wieder an ihre Aufgaben setzen und sollen da weitermachen. Und auch in einer anderen Fortbildung, die ich mal zu Sport gemacht habe, sportfachfremd unterrichten, wurde uns geraten, im Klassenzimmer eine Cool-Down-Phase nach Pausen zu machen, eine kurze. Das kann ein kurzes Ritual sein. Bei mir ist das nämlich folgendes. Wenn die vorbei ist, die Pause, dann gibt es einen ganz, ganz kurzen Klatschrhythmus, den die Kinder kurz nachklatschen, um sich wieder zu fokussieren. Dann werden die Ohrläppchen gedrückt, Konzentration einschalten, der Kopf mit einer Hand ganz kurz so gekrault, als würden so Regentröpfchen auf den Kopf plattern, Computer hochfahren und dann werden die Hände einmal gerieben und so auf Brusthöhe so kurz zusammengedrückt, so ein bisschen wie bei einem Namaste, ne? Also reiben, dann zusammendrücken. Und dann wird geflüstert, ich bin startklar. Und das brauchen die jetzt, also ich mache das so in Klasse 1, 2 eher so. Später ist es so, dass wir manchmal nur noch so die Hände aneinander reiben, einmal kurz drücken und vielleicht gar nichts mehr dazu sagen. Aber ein Übergang, der mich aus diesem Pausenszenario wieder zurückholt, in die Arbeitsphase. Und das machen wir Erwachsenen übrigens auch. Ne? Wenn ich aufgestanden bin, kurz was gemacht habe, mich kurz bewegt habe und ich setze mich dann wieder ans Arbeiten. Ne? Manche drehen ihre Finger oder ne, schieben ihre Finger so ineinander und strecken sich einmal kurz. Andere nehmen nochmal einen großen Schluck Kaffee und dann geht's los. Andere atmen einmal tief durch und dann geht's los. Also so kleine Übergangsrituale, um von der Pausensituation wieder zurückzufinden. Die nutzen ganz, ganz viele von uns, eben auch wir Erwachsenen. Und am Anfang sind die in der Klasse 1, 2 eben noch so ein bisschen umfangreicher und werden dann immer kürzer. Kann auch einfach mal so ein ganz tiefe, wir setzen uns jetzt hin und nehmen drei tiefe Atemzüge. Auch das ist eine Möglichkeit, um danach wieder runterzukommen, zum Beispiel. Und das ist ganz, ganz wichtig. An dieser Stelle waren das von meiner Seite jetzt erstmal die allerwichtigsten Anregungen. Ich fasse es noch einmal ganz, ganz kurz zusammen. Also so ein bisschen die Konzentrationsspanne der Kinder beachten im Grundschulalter, irgendwo bei 10 bis 15 Minuten, da vielleicht auch regelmäßig gemeinsame Pausenzeiten ansetzen. Oder wenn das in der Klasse richtig gut klappt, kann man vermehrt auf individuelle Pausenangebote zurückgreifen, die die Kinder dann nehmen, wenn sie sie brauchen. Dabei müssen sie unterstützt werden, ne? Oder zumindest einige Kinder müssen dabei ein bisschen enger begleitet werden, um zu merken, ach so, Pausenzeit. Dazu kann man diese Zeit visualisieren mit einem Timer oder einer Sanduhr. Das ist eine gute Möglichkeit. Idealerweise werden dazu auch Aufgaben abgesteckt, damit es nicht nur ein, oh, da rieselt eine Sanduhr auf meinem Tisch ist, sondern eben auch klar ist, in dieser Zeit habe ich jetzt diese beiden Aufgaben, die mache ich jetzt und dann geht's los. Ist nicht so ganz das super individuell freie Arbeiten, was es in den zeitgemäßeren Konzepten gibt. Aber manche Kinder brauchen wirklich dieses das und das. Und das machst du jetzt. Die brauchen diesen Rahmen ganz doll. Ne? Es gibt kein Konzept, was für alle Kinder passt. Und manche brauchen diese klaren Vereinbarungen und Vorgaben in der Aufgabenbewältigung. Sie sind, also so Pausen sind auch eher kurz gehalten, ne, damit die eben nicht völlig aus dem Lernprozess reißen und sind in sich gut abgeschlossen, zum Beispiel durch eine klare Anzahl von Sprüngen, die man auf dem Flur mit einem Springseil macht. Sie bestehen aus unterschiedlichen Angeboten, mal was Entspannendes, mal was Aktivierendes, ne, Bewegung, mal trinke ich einen Schluck aus der Flasche. Und es gibt eben auch Pausenangebote, die eine klare Zielorientierung haben und manchen Kindern ganz gut tun. Ne, das sind dann nicht einfach nur so Pausenaktivitäten um der Pause willen, sondern die haben dann wirklich auch sowas wie die Stifte in meiner Ausleihstation einmal alle anspitzen oder meine Ausleihanspitzer einmal ausleeren. Also wirklich eine bewusste Tätigkeit, die gar nicht so sehr bewusst eine Pausentätigkeit ist, sondern eine, bei der man sich ja dann automatisch kurz bewegt oder kurz mal raus switcht aus der Arbeit. Wichtig dabei ist, auch hier nicht eine riesen Kiste von Stiften, die wir jetzt alle anspitzen, sondern 5 Stifte von der Ausleihstation anspitzen. Beispielsweise. Oder wir haben da, ich glaube, 3 oder 4 Anspitzer. Diese 3, 4 Anspitzer einmal ausleeren und dann geht's wieder zurück an den Platz. So Pausen sollten möglichst schnell umsetzbar sein, also ohne dass da jetzt eine riesen Vorbereitung aufgefahren werden muss. Und möglichst sollten sie auch einen ritualisierten Abschluss haben, also einen Cooldown am Ende beispielsweise. Im Übrigen, wenn Kinder diese Aufgaben, diese Pausen individuell erledigen und für sich nehmen, dann ist es wichtig, dass man schaut, dass die den auch für sich selber machen, wenn sie es brauchen. Manchmal brauchen sie es gar nicht, weil sie sich selbst nicht so hoch pushen, wie das manchmal in der Gruppe der Fall ist. Also da reicht es manchmal dann schon einfach von der Pausenaktivität wieder zurück an den Platz oder wo auch immer ich gerade so arbeite, also einfach an meinen Arbeitsplatz zurück und dann geht's weiter. Aber auch da kann man sonst sagen, okay, und wenn du dann wieder am Platz bist, kann man einüben, einmal Hände reiben, fest aneinander drücken und dann geht's los. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Da waren hoffentlich ein paar gute Impulse für euch dabei. Wie gesagt, die ganz, ganz vielen konkreten Pausenideen, die man so inhaltlich machen kann, packe ich in die Shownotes. Da könnt ihr euch ganz, ganz, ganz in Ruhe mal durchstöbern. Zum Schluss kommen wir noch zur letzten Kategorie, nämlich zur Kategorie
abgespeichert.
Und zwar passend dazu habe ich gerade mal wieder so ein bisschen gedacht, oh, ich möchte mal meinen eigenen Fundus nochmal wieder so ein bisschen auffrischen und habe auf Instagram unter dem Hashtag Brainbreaks oder man kann auch nur in der Suchleiste Brainbreaks eingeben, geschaut, was es da so gibt und da gibt es echt schöne Sachen auch für neurodivergente Kinder, kleine Übungen, um zwischendurch das Gehirn einmal wieder zu entlasten, zu beruhigen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele schöne Beiträge, die ich mir zum Teil abgespeichert habe. Und deswegen ist es da heute kein einzelner Post oder ein einzelnes Buch oder was auch immer, was ich euch weitergeben möchte, sondern die Idee, mal beim Hashtag Brainbreaks oder in der Suchleiste Brainbreaks einzugeben. Da gibt es ganz, ganz viel Anregungen und schöne Videos, wo das dann auch gezeigt wird. Mit diesen Ideen mache auch ich jetzt Pause, drücke hier auf Stopp und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal in 2 Wochen wiederhören. Bis dahin alles, alles Liebe, Herz zählt, eure Saskia.